Ja, kommen wir zu dem wichtigen Teil des Abends erstmal. Der wichtigste Teil ist erstmal Dankeschön zu sagen an die ganzen Leute, die gekommen sind. Es ist gut gefüllt, ganz unterschiedlich gefüllt mit ganz unterschiedlichen Menschen. Und erstmal ein herzliches Dankeschön hier an die Gemeinde, dass wir wieder diesen Raum, der einfach ideal geeignet ist, für so eine Veranstaltung nutzen dürfen. Und hier wieder, ich glaube, eine sehr interessante Vortragsschlacht, Folienschlacht, hätte ich beinahe gesagt. Nein, es ist eine Faktenschlacht. Denn wir alle wissen nicht so genau, was tatsächlich mit dem Rodungsstopp, was es da so auf sich hat, was so die ganzen juristischen Hintergründe sind. Und so ist eigentlich auch der Nachmittag hier entstanden, dass wir telefoniert haben, auch gesagt haben, ja, was ist denn das eigentlich, Rodungsstopp, was bedeutet das? Da steht viel in der Zeitung drin, da sind viele Datümer genannt worden, da sind viele Absichtserklärungen genannt worden. Aber ich zumindest hatte keine Ahnung, warum das Ganze denn jetzt tatsächlich so gekommen ist. Und ich behaupte mal, ich bin doch ein ziemlicher Insider in diesem ganzen Geschehen. Und von daher haben wir telefoniert und Dirk hat sofort gesagt, ja, das ist mal wert, eine Veranstaltung darüber zu machen, weil es so vielschichtig ist. Und von daher ist es ganz toll, dass Dirk Jansen heute Abend bei uns ist, um eben die Fakten eben, soweit es denn geht, zeigen zu können. Er wird nicht alles sagen, natürlich nicht, denn die Klage ist laufend und da gibt es einige Themen, die sicherlich, wenn sie öffentlich würden, dem Klagegegner dann in die Hände spielen würde. Aber ich glaube, ein paar wichtige Dinge werden wir heute erfahren können. Ja, Rodungsstopp ist für uns natürlich so eine Geschichte, die als Anrainer extrem wichtig ist. Wir haben das erste Mal in der Geschichte eine Chance, dass tatsächlich der Hambacher Wald stehen bleibt. Das muss man einfach mal so sagen. Es ist eine reelle Chance, dass der Hambacher Wald stehen bleibt. Und bleibt der Wald stehen, bleibt auch der Tagebau irgendwann stehen. Und das ist ein Thema, bleibt der Hambacher Tagebau irgendwann stehen, bleibt auch der Garzweiler Tagebau irgendwann stehen. Das hängt alles miteinander zusammen. Vielleicht wird da Dirk auch gleich ein bisschen was zu sagen zu den Hintergründen. Aber es ist natürlich ein Thema, was den Kohleausstieg tatsächlich wesentlich schneller machen könnte. Kohleausstieg ganz kurz noch. Er kommt, glaube ich, tatsächlich näher, wenn ein CEO von RWE sich in dieser Woche auf einer großen Tagung hinstellt und sagt, wenn der Kohleausstieg kommt und er kommt früher, dann wollen wir Kompensationszahlungen haben, dann wollen wir entschädigt werden. Diese Gedanken macht man sich ja nur, wenn man sich tatsächlich auch schon strategisch damit beschäftigt, dass der Kohleausstieg tatsächlich deutlich früher kommt. Ich glaube, dann sind wir froh, wenn RWE tatsächlich Entschädigungen bekommt und wir den Tagebau nicht vor die Türe bekommen. Das wäre dann auch okay. Aber genug von mir einleitend. Ich würde sagen, erstmal einen dicken Applaus für Dirk Jansen, dass er heute Abend hier ist.
Also von daher, es zeigt auch 10 Jahre, es ist ein langer bin ein bisschen geschwächt, deswegen setze ich mich jetzt hin. Das hat auch den Vorteil, dass wir alle die Folie vielleicht sogar besser sind. Und dann legen wir einfach mal los. Wir hatten das so gedacht, dreiviertel Stündchen ungefähr, dass ich was erzähle und dass wir dann den Raum für Fragen nutzen. Wenn zwischendurch Verständnisfragen sind, dann bitte unterbrechen Sie mich, unterbrecht mich, das können wir dann sofort klären, aber die Diskussion machen wir dann am besten und dann im Anschluss.
Ja, ganz kurz noch eben eine ganz wichtige Geschichte natürlich. Dirk hat gesagt, keine Juristen sind da. Warum? Die können wir gar nicht bezahlen heute Abend. So eine Bundklage, BUND-Klage ist natürlich richtig teuer. Deswegen,
die können wir gar nicht verstehen.
Die können wir auch gar nicht verstehen. Also so viel können wir gar nicht bezahlen, dass wir die verstehen können, die Juristen. Deswegen, wir haben da hinten eine Sammelbüchse stehen. Die kann gefüllt werden. Das geht heute alles in Richtung BUND-Klage. Wo man den BUND natürlich super unterstützen kann, ist Mitglied werden.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, vielleicht mal vorweg so ein paar Takte zum BUND, Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Wir sind, uns gibt es seit 1975, als Landesverband seit 1976. Wir haben heute mehr als 585.000 Mitglieder und Unterstützerinnen und sind damit in unserem Verständnis der größte Natur- und Umweltschutzverband Deutschlands. Es ist ganz wichtig, Natur- und Umweltschutz immer zusammenzudenken. Und ich glaube, es ist kein Thema, wo das so offensichtlich wird, wie wenn es um die Auseinandersetzung um die Braunkohle geht. Was uns unterscheidet, das ist auch wichtig für das Verständnis unserer juristischen Aktivitäten von anderen Verbänden und Vereinen. Wir sind in Nordrhein-Westfalen ein sogenannter anerkannter Naturschutzverein nach dem Bundesnaturschutzgesetz und nach dem Landesnaturschutzgesetz. Das heißt, es gibt vier davon in Nordrhein-Westfalen, neben dem BUND ist es noch der NABU, die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Und was bedeutet das? Das heißt, dass wir per Gesetz bei bestimmten Vorhabensplanungen, Projekten oder auch Plänen beteiligt werden müssen, ähnlich wie die Träger öffentlicher Belange. Und wir haben gleichzeitig sowohl nach dem Naturschutzrecht als auch nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz ein Klagerecht. Das heißt, wir können gegen solche Vorhaben, solche Projekte, solche Pläne klagen, ohne eine Betroffenheit in eigenen subjektiven Rechten dann begründen zu müssen. Also die sogenannte altruistische Verbandsklage. Das heißt, wir können als BUND stellvertretend für die Fledermaus, für das Gewässer vor Gericht ziehen. Und das ist es, worum es heute hier in dem Vortrag dann auch geht. 10 Jahre Bürger für Bür, 40 Jahre Widerstand gegen den Tagebau Hambach. Das vielleicht so einleitend vorweg. Ich weiß nicht, wer von den hier Anwesenden damals schon dabei war. Die Bilder haben sich ein bisschen geändert. Die Menschen im Widerstand sahen damals auch ein bisschen anders aus als heute, wie man unschwer erkennen kann. Aber klar ist auch, der Widerstand ist nicht erst in den letzten 5 oder 10 Jahren entstanden, sondern den Widerstand gab es schon, seitdem es diese Braunkohlentagebaue hier gibt. Damals hat sich auch schon die erste aktiven Gruppe gegründet, das war 1978 die Hambach-Gruppe, quasi von RWTH-Menschen, die ja auch dann die ersten Publikationen schon geschrieben haben, die heute noch modern anmuten. Die hießen dann zum Beispiel hier Hambach, das größte Loch der Welt oder verheißte Heimat. All das kam aus dieser Hambach-Gruppe heraus, die dann später ja so ein bisschen übergegangen ist auch in die ersten ehrenamtlich Aktiven beim BUND. Und eine lang gediente ist hier heute auch da, Dorothea Schubert, sie hat das auch die ganze Zeit mitverfolgt. Das zeigt aber auch, wie lange wir eigentlich an dem Thema schon dran sind und wir sind immer noch nicht durch damit. Ne? Also von daher, man braucht in der Tat einen langen Atem. Wir haben auch frühzeitig schon versucht, den Tagebau auf dem Klageweg zu stoppen, auch schon zu einer Zeit Mitte der 90er Jahre, als wir dieses Verbandsklagerecht noch gar nicht hatten. Wir haben gegen die Zulassung des zweiten Rahmenbetriebsplanes schon geklagt. Und hier, man sieht diesen einen Flyer hier, Tagebau Hambach vor Gericht, Dienstag, 14. Dezember 1999. Diese Veranstaltung mit einem Herrn Dirk Jansen und Peter Hindenburg hat genau hier statt, wo ich gerade sitze, das saß ich damals auch. Das war damals schon eine sehr schöne Veranstaltung. Letztendlich haben wir damals versucht, so ein bisschen tricky, weil wir noch nicht das richtige Klagerecht hatten, über so eine sogenannte Partizipationserzwingungsklage wegen unterlassener Öffentlichkeitsbeteiligung da einzuklagen. Damals waren die Gerichte noch nicht so weit, dass die das mitgemacht haben. Insofern ist unsere Klage gescheitert und der zweite Rahmenbetriebsplan wurde bestandskräftig. Dann haben wir mit massiver Unterstützung auch der Aktionsgemeinschaft der Bürgerinitiativen gegen die Verlegung der Autobahn A4, einige Aktive sind ja noch hier fleißig dabei, geklagt gegen die tagebaubedingte Verlegung der Autobahn A4. Man sieht, auch da waren wir noch jung und frisch, das ist gerade mal 10, 11 Jahre her, haben uns auch durch alle Instanzen geklagt. Wir waren kurz davor, diese Klage zu gewinnen, wenn nicht über Nacht im Bundesverwaltungsgericht die Gegenseite noch eine Planänderung eingereicht hätte. Dann hätten wir damals wahrscheinlich die Klage sogar gewinnen können. Es wurden damals die Grünbrücke installiert, es wurden Fledermausschutzmaßnahmen gemacht und ein bisschen Shishi-Kram noch. Sonst, wenn das nicht erfolgt wäre, bin ich mir sicher, dann hätten wir diese Klage durchaus gewinnen können. So haben wir auch diese Klage verloren. Aber aufgeben gilt nicht. Der nächste Versuch war dann ein etwas experimenteller. Wir haben nämlich im Jahre 2013 auch gegen den damaligen Hauptbetriebsplan, der quasi die genaue Tagebauführung regelt, von 2011 bis 2014 geklagt. Und dieser Hauptbetriebsplan, der umfasst auch jeweils diese Rodungsgenehmigung. Dagegen haben wir geklagt beim Verwaltungsgericht Köln, sind dann aber aus hanebüchenen formalen Gründen, wurde die Klage als unzulässig deklariert. Das Gericht meinte, wir seien präkludiert gewesen, haben dann auch ganz abenteuerlich argumentiert, warum wir nicht hätten klagen können oder warum wir zu spät geklagt hätten. Das sind alles Sachen, die gehören der Vergangenheit an, weil wir inzwischen ein ganz umfassendes Klagerecht haben und diese sogenannte Präklusion, die gibt es nicht mehr aufgrund Weiterentwicklung des europäischen Rechts. Da ist schon die erste Frage.
Das hat sogar kurz übersetzen, präklusieren heißt?
Ausgeschlossen. Also das heißt, die haben damals argumentiert, wir hätten nicht innerhalb der entsprechenden Fristen geklagt und deswegen sei die Klage verwirkt. Sie haben dann wild argumentiert, damals gab es ja auch schon die ersten Waldbesetzungen. Wir hätten ja schon viel früher von der ganzen Rodungssituation erfahren müssen, weil schließlich ja im Wald einiges los war. Das war also eine ganz vorgeschobene Argumentation. Heutzutage käme das Gericht damit nicht mehr durch. Die Sache ist abgefrühstückt, weil wir auch über andere Klagen gegen Kohlekraftwerke Erfolge vor dem Europäischen Gerichtshof hatten, die uns ein weitreichendes Klagerecht dann auch eingeräumt haben. Das war also die Klage gegen den Hauptbetriebsplan. Wir haben dann damals gesagt, bei den Gerichten macht es keinen Sinn, sich da durch die Instanzen zu kämpfen, zumal der Gegenstand sich dann irgendwann auch erledigt hatte, allein zeitlich. So, neuer Anlauf. Jetzt sind wir im Jahr 2018 und ich will mal so ein bisschen jetzt die Hintergründe, auf welcher Grundlage wir die Klagen führen, erläutern. Ich habe eben schon gesagt, Tagebau ist ein ganz komplexes Ding. Es geht um Klimaschutz, es geht um Gesundheitsschutz, es geht um die Zerstörung der Heimat. All das sind Punkte, die in den Klagen, die wir jetzt führen, keine Rolle spielen bei der bergrechtlichen Zulassung. Das liegt an der Konstruktion des Bundesberggesetzes, weil diese Punkte spielen so gut wie keine Rolle in den Genehmigungsverfahren und in den Zulassungen. Ja, Klimaschutz kommt da gar nicht vor. Es kommt auch nicht die Frage vor, brauchen wir den Tagebau überhaupt? All das kann man vor Gericht in diesen Klagen gegen die bergrechtlichen gar nicht anführen. bleibt es letztendlich das, was für uns natürlich vom Stellenwert her genauso wichtig ist, der Natur- und Umweltschutz, in diesem Fall speziell der Naturschutz. Und deswegen werde ich zu den anderen Sachen nichts sagen gleich, sondern werde mich mal fokussieren, wie sich unsere Klagebegründung aufbaut. In puncto Heimat kommt zum Schluss noch was, weil wir sind ja hier auch noch Grundeigentümer, da werde ich auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Also nochmal zusammengefasst, auch wenn der Tagebau Hambach ein Klimakiller und ein Heimatzerstörer ist, das spielt in diesen jetzigen Klagen keine Rolle. Was vielleicht ganz interessant ist, die letztjährige Förderung im Tagebau Hambach, beziehungsweise im Jahre 2016 lag bei 39 Millionen Tonnen Kohle, aber nur etwa 2/3 davon gehen überhaupt in die Versorgung für die Kraftwerke der öffentlichen Stromerzeugung. Das heißt, das, was man vielleicht noch bestenfalls mit viel Wohlwollen als Allgemeinwohlbelang definieren könnte, trifft längst nicht für die komplette Fördermenge zu. Diese 12 Millionen Tonnen, die da fehlen, die gehen in die Veredelung, die sogenannte Veredelung, und dienen damit reinen betriebswirtschaftlichen Zwecken, die öffentliche Stromerzeugung, egal ob der Strom nun letztendlich nach Belgien geht oder nach Holland oder wohin auch immer, spielt da keine Rolle. Und auch die Umsiedlung hier von insgesamt 5200 Menschen und die massiven Gesundheitsschäden hier der Tagebauanrainer bleiben bei diesen Klagen außen vor. Da gibt es andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Klage gegen die Grundabtretung, wo man dann wirklich ganz umfassend das Wohl der Allgemeinheit und alle Allgemeinwohlbelange dann auch thematisieren kann. Wir haben zwei zentrale Angriffspunkte gegen die bergrechtlichen Zulassungen. Das eine ist die Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. die unterlassene Umweltverträglichkeitsprüfung. Man muss wissen, dass die Europäische Union schon im Jahre 1985 die sogenannte UVP-Richtlinie auf bekannt gemacht hat. Die wurde dann umgesetzt ins bundesdeutsche Recht und seit 1990 haben wir die UVP-Pflicht, die Umweltverträglichkeitsprüfungspflicht für viele Projekte und Vorhaben. Und im Rahmen dieser Umweltverträglichkeitsprüfung müssten eigentlich die verschiedenen Schutzgüter abgearbeitet und behandelt und untersucht werden. Das geht dann auch ein Stück weit um Mensch und Klima, aber nicht in dieser Tiefe. Und dann über Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt bis hin zur Luft und Landschaft und deren Wechselwirkungen. Also eigentlich eine umfassende Prüfpflicht, damit so ein Vorhaben mit weitreichenden Auswirkungen auch bewertet werden kann. Nur bei bergrechtlichen Zulassungen wird auf Umweltverträglichkeitsprüfungen verzichtet. Das wird damit begründet von den Bergbehörden und auch von den Gerichten bislang, dass das Vorhaben, in diesem Fall der Tagebau Hambach, schon mit dem Teilgrad 12/1 im Jahre 1977 genehmigt wurde und dann auch begonnen worden sei, dass das Vorhaben damals, also vor UVP-Pflicht, ja in Gang gesetzt worden ist. Das ist unseres Erachtens eine glasklar europarechtswidrige Herangehensweise. Es gibt dazu mittlerweile jede Menge europäischer Rechtsprechung, die auch sagt, die den Vorhabensbegriff definiert, die sagt, wenn Rahmenbetriebsplanzulassungen, die ja die eigentliche bergrechtliche Zulassung und Genehmigung des Tagebaus darstellen, wenn diese erfolgen, dann darf das nur im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung mit Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen. Trotzdem ist es die Regel, dass die Bergbehörden in Deutschland sowohl Rahmenbetriebspläne, die ja meistens über einen 10- bis 20-Jahres-Zeitraum gehen und noch nicht sehr konkret sind, als auch die Hauptbetriebspläne in diesen 3-Jahres-Schritten, die dann eine ganz konkrete Abbau regeln, dass diese ohne Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt wird. Das war Mitte der 90er Jahre schon rechtswidrig, siehe Klage gegen den zweiten Rahmenbetriebsplan, das ist aber immer noch eine rechtswidrig ausgeübte Praxis der Genehmigungsbehörden. Und wir sagen, eine bergrechtliche Zulassung bedarf obligatorisch der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens mit integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung und Öffentlichkeitsbeteiligung. Das Zweite, auch hier, man merkt, es ist europäisches Recht, was hier die Grundlage ist, nicht etwa bundesdeutsches Recht, sondern europäisches Recht. Es ist die sogenannte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH abgekürzt, der Europäischen Union. Diese Richtlinie ist im Jahre 1992 schon auf den Weg gebracht worden. Und Ziel dieser Richtlinie ist ein kohärentes, also ein stringentes, zusammenhängendes europäisches ökologisches Netz, Natura 2000 heißt das, zu schaffen, das aus Gebieten besteht, die über einen ausreichend hohen Anteil von dort natürlichen Lebensraumtypen und Lebensräumen bestimmter Arten von europaweiten, also gemeinschaftlichen Interesse umfassen. Diese Lebensraumtypen und Arten sind dann in verschiedenen Anhängen ganz klar definiert. Das sind ellenlange Listen und in Anhang 1 sind dann zum Beispiel diese zu schützenden Lebensraumtypen gelistet. In Anhang 2 dann die Tier- und Pflanzenarten für die Schutzgebiete nach fachlichen Kriterien stringent auszuweisen sind. Und zu diesen Lebensraumtypen gehört genau das, was wir hier in hervorragender Ausprägung im Hambacher Wald haben, nämlich vor allen Dingen im Stieleichen- oder Eichenhainbuchenwald, das ist der LRT Lebensraumtyp 9160, oder auch der Waldmeisterbuchenwald 9130 und stellvertretend für die ganzen Arten von gemeinschaftlichem Interesse, zum Beispiel auch die Bechsteinfledermaus, genauso wie 11 andere Fledermausarten, wie der Springfrosch und alles, vieles mehr, was hier noch vorkommt. Und wesentlich ist, für solche FFH-Gebiete gilt ein Verschlechterungsverbot. Das heißt, wenn ein Vorhaben, sei es um Straße oder ein Tagebau, in diesen Lebensraum eingreifen will, dann muss eine FFH-Verträglichkeitsprüfung gemacht werden. Und wenn diese Verträglichkeitsprüfung zu dem Ergebnis kommt, dass es eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt, das Vorhaben, dann ist es zu untersagen. Und es ist ja wohl klar, es gibt keine größeren Beeinträchtigungen eines Waldes, als ihn vollständig zu vernichten und in ein 400 Meter tiefes Loch zu verwandeln. Das ist also glasklar. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Wie bei allen Gesetzen, wie bei allen Richtlinien ist es so, es gibt auch Ausnahmen. Die sind aber sehr strikt und stringent formuliert. Das heißt, Ausnahmen über ein entsprechendes Genehmigungsverfahren sind nur dann möglich, wenn kumulativ, also es müssen alle drei Punkte eintreffen, dieses Vorhaben darf keine Alternativen haben. Klammer auf, Tagebau braucht heute keiner mehr zur Sicherung der Stromerzeugung in Nordrhein-Westfalen, Klammer zu. Das Zweite ist, es muss im überwiegenden öffentlichen Interesse dienen. Wenn man das durchdekliniert, der Tagebau dient heute nicht mehr öffentlichem Interesse allgemein wohlbelangt. Das mag mal so gewesen sein in den vergangenen Jahrzehnten. Aber heute, wo wir die ganze Welt über Klimaschutz spricht, über Kohleausstieg, über Nachhaltigkeit, über diese ganzen Belange, kann keiner mehr definieren, dass ein Tagebau dem Wohl der Allgemeinheit dient. Und der dritte Punkt ist, das kohärente Netz Natura 2000 darf nicht beeinträchtigt werden. Auch dieser Punkt ist nicht gegeben, dazu kommt gleich mehr. Also von daher, wenn über eine Ausnahmeregelung versucht würde, hier eine Verträglichkeit herzustellen, das wird aller Voraussicht nach nicht funktionieren. Und ein Schelm, der Böses dabei denkt, das ist natürlich der Grund, weshalb der Hambacher Wald damals von der Regierung, man muss leider sagen, es war eine grüne Ministerin, nicht als FFH-Gebiet nach Brüssel gemeldet worden ist. Um was geht es jetzt ganz konkret? Das ist die Situation, wie sie sich 1975 dargestellt hat. Ihr werdet sicherlich, wenn ihr euch da so ein bisschen einguckt, rasch erkennen, wo da die verschiedenen Ortslagen sind. Also vor der bergbaulichen Inanspruchnahme, wie es so ein bisschen euphemistisch heißt, war der Hambacher Wald ja 4.100 Hektar groß. Heutzutage sieht das Ganze so aus. Das heißt, der Großteil dieses Waldes ist schon dem Tagebau gewichen. Etwa 660 Hektar davon sind aber noch übrig. zum Zeitpunkt der damaligen Gebietsmeldung dieser FFH-Gebiete nach Brüssel, das war so in den Jahren 2002 bis 2004, war der Wald sogar noch 1500 Hektar groß. Aber wir haben hier noch etwa 660 Hektar und von diesen 660 Hektar, die genauen Zahlen hat keiner so richtig, entfallen mindestens 250 Hektar auf diesen besagten sehr wichtigen und seltenen Lebensraumtyp 9160, also die Eichen-Hainbuchenwälder, und dann nochmal mehr als 90 Hektar auf die Lebensraumtypen Waldmeister-Buchenwald und Hainsimsen-Buchenwald, also auch Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse. Das ist ein sehr hoher Anteil, auch im Vergleich zu anderen als FFH-Gebiet gemeldeten Bereichen. Das heißt, trotz dieser großen Zerstörung schon des Hambacher Waldes ist der Wald immer noch so von seiner Größe, von seiner Qualität, von seiner Ausprägung eines der wichtigsten Gebiete dieser Lebensraumtypen, die wir hier haben und deshalb auch als, wie wir meinen, als sogenanntes potenzielles FFH-Gebiet zu berücksichtigen. Was macht das FFH-Gebiet im Besonderen aus? Ich habe schon gut gesagt, es geht zum einen um die Lebensraumtypen, die Pflanzengesellschaften, die dort vorkommen, und die Pflanzengesellschaften sind halt auch die Basis für den Artenreichtum und für die verschiedensten Arten, die dort vorkommen. Und wenn man jetzt nur den Eichen-Hainbuchenwald nimmt, gehört der Hambacher Wald noch immer, trotz der Zerstörung, zu den Top 3 in dem gesamten Naturraum, den wir hier haben. Und wenn man dann noch die besonders geschützten Tierarten dazu nimmt, wie zum Beispiel die Bechsteinfledermaus, auch die 11 anderen Fledermausarten, dazu solche wirklichen Raritäten, das sind auch sogenannte prioritäre Arten, die noch einem besonderen Schutzstatus unterliegen, wie die spanische Flagge, Springfrosch, dann ist klar, dass die Qualität, die Biotopqualität und das Arteninventar noch immer ganz herausragend ist. Weshalb der Hambacher Forst damals zwingend hätte gemeldet werden müssen, aber auch heute noch meldepflichtig ist. Und das ist das, was wir versuchen, juristisch durchzusetzen. Nochmal ein Satz zu den Bechsteinfledermäusen. Es wird ja manchmal irgendwie, auch als es um die A4 ging und den Ausbau der Hambachbahn, so ein bisschen despektierlich gesagt, ja, die Fledermäuse sind euch wichtiger als die Menschen. Das war ein bisschen ja, bösartige Kritik. Letztendlich ist das knallhart geltendes Naturschutzrecht, was wir hier versuchen, hier auch einzufordern. Und gerade für die Bechsteinfledermaus ist der Hambacher Wald von herausragender Bedeutung. Die Bechsteine, muss ich gleich da ein kleines Päuschen einlegen, weil der Kollege da seinen Speicher da ändern muss. Die Bechsteinfledermaus ist eine sehr stark waldgebundene Fledermausart und sie benötigt genau das, was wir hier haben, nämlich diese alten, strukturreichen Laubwälder mit hohem Totholzanteil. So, jetzt mache ich mal ein kurzes Päuschen. Und jetzt geht's weiter. Also sie benötigt als Lebensraum genau das, was wir hier haben, nämlich diese sehr strukturreichen Laubwälder. Wer sich mal die Bäume da näher angeschaut hat, hat ja sehr viele Höhlen und das sind die idealen Wochenstuben für diese Bechsteine, und deswegen haben wir auch wegen dieser guten Grundlage noch immer hier, keiner weiß, wie das im Jahre 2000, 1978 oder 1990 war, aber wir haben jetzt nachgewiesen seit dem Jahre 2005 hier zwei sogenannte Wochenstubenkolonien. Das sind die Vorkommen, wo die Weibchen ihre Jungen zur Welt bringen und hochpeppeln im Sommer. Mit insgesamt 80 adulten Weibchen. Bei den Fledermausforschern zählen die Menschen alle nicht, ne? Weil die Menschen, die kommen immer nur kurz vorbei, machen ein bisschen Sex und sind dann weg. Also wichtig sind dann immer die Frauen, und wir haben hier mindestens 80 Weibchen in diesen beiden Wochenstubenkolonien. Die eine ist in dem Bereich, wo die Baumhäuser sind, und die andere Wochenstubenkolonie ist im Westen im Bereich des Kohlebunkers. So, und Dieses Vorkommen, was hier diesen, mit diesem roten Punkt markiert ist, an der nordwestlichen Verbreitungsgrenze der Wächtern-Fledermaus, ist das größte Wochenstufenvorkommen in der gesamten deutschen atlantischen biogeografischen Region, die man in der Karte dort bezeichnet findet. Und selbst im europäischen Vergleich, in der atlantischen biogeografischen Region, gehört das Vorkommen zu den Top 5. Also es ist von ganz herausragender Bedeutung für die Bechstein-Fledermaus, dieses Gebiet, noch immer. Wenn man sich jetzt diese Karte hier anschaut, dann sieht man, wie die Fledermaus immer weiter nach Süden verdrängt worden ist. Hier sind jetzt die Quartiernachweise aller Fledermausarten dann aufgezeigt. Wenn man ein bisschen genauer sich da reinfuchst, dann sieht man auch, wo die Bechstein-Quartierräume ungefähr sind. Die werden aber immer durch diese Abholzung immer weiter nach Süden verdrängt. Wir sind uns ziemlich sicher, damals, als der Wald noch 4.100 Hektar groß war, da gab es ja natürlich auch Bechstein-Fledermäuse, nur das wusste keiner. Das war natürlich wahrscheinlich noch ein viel größeres Vorkommen, weil der Lebensraum einfach viel größer war. Aber noch immer, trotz dieser Verkleinerung der Flächen, haben wir halt hier diese zwei großen Wochenstubenkolonien. Und die Frage ist dann natürlich, wenn man die immer weiter nach Süden verdrängt, was bleibt dann noch? Irgendwann ist Ende Gelände, dann ist nichts mehr da für die Bechsteine. Und die Maßnahmen, die RWE ergreift, diese ein bisschen Aufforstungsgeschichten da auf dem Acker, in der Hoffnung, dass dann vielleicht irgendwann mal in 80, 100 Jahren da Bäume stehen, die dann vielleicht auch Lebensraum für die Bechsteine sind, das kann ja nicht funktionieren, weil was machen die Bechsteinfledermäuse in der Zwischenzeit? Die können ja nicht nach Florida auswandern. Also von daher, wir befürchten halt, dass dieses Vorkommen der Bechsteinfledermaus hier ausgelöscht wird, wenn noch weitere Waldflächen hier zerstört werden. Was hat aber das Land Nordrhein-Westfalen gemacht? Es hat weder den Hambacher Wald aufgrund seiner Lebensraumtypen als FFH-Gebiet ausgewiesen, noch aufgrund seines herausragenden Vorkommens der Bechsteinfledermäuse. Stattdessen hat man andere Gebiete ausgewiesen. Man hat die Steinheide, Nickbusch und Lörsfelder Busch ausgewiesen als FFH-Gebiet. Und es ist ganz interessant, wie das, wie man in die Standard, sogenannten Standarddatenbögen reinkommt, mit welcher Begründung das erfolgt ist. Und das zitiere ich hier mal: Das Gebiet repräsentiert neben der Wille das einzige größere Waldgebiet in der Niederrheinischen Bucht. Von außerordentlicher Bedeutung sind dabei die darin enthaltenen großflächigen Vorkommen des heute bedrohten winterlindenreichen Eichen-Hainbuchenwaldes. Dieser zeigt sich hier in seiner für die Niederrheinische Bucht typischen Ausprägung mit starker Beteiligung von Winterlinde und Maiglöckchen. Das ist aus der Gebietsmeldung. Nebenan stand der da auch damals noch wesentlich, mit 1500 Hektar, wesentlich größere Hambacher Wald, der fand natürlich keine Erwägung. Das ist das eine. Das zweite ist, man hat dann auch irgendwann spitz gekriegt, dass es hier ja Bechsteinfledermäuse gibt. Das ist auch eine Anekdote für sich. Bis 2004, 2005 war das vollkommen unbekannt. Der ein oder andere wird sich noch erinnern, damals lief das Planfeststellungsverfahren zur Verlegung der Hambachbahn. Da waren wir auch aktiv, ich mit meinem Kollegen Michael Gerhard. Und wir hatten uns den Wald vorher angeschaut und wir haben gesagt, verflixte Hacke, das ist von der Biotopstruktur ideal für Bechsteinfledermäuse. Und wir kamen dann in dem Verfahren mit dem Argument, Freunde, ihr zerstört ja wahrscheinlich potenziellen Lebensraum der Bechsteinfledermäuse. Und RWE hat dann ein bisschen Angst gekriegt, haben tatsächlich erste Untersuchungen gemacht und siehe da, die haben mit Netzfängen dann diese Bechsteinfledermausvorkommen erstmalig nachgewiesen. Seit da weiß man das eigentlich erst offiziell. Und ein Weibchen ist telemetriert worden, man hat dann einen kleinen Sender angebracht und das hat eine kleine Landpartie gemacht und der RWE-Gutachter ist hinter dem Weibchen hergedüst mit dem Auto. Mit der Antenne hat sie verfolgt und dieses Weibchen verschwand in Nörbenicher Wald. Nörbenicher Wald, der Kampfbombergeschwader da, ne? Der Luftwaffenstützpunkt, alles abgeriegelt. Er ist dann da irgendwie mehr oder weniger mit dem Wachhabenden zusammen dann da dem Weibchen gefolgt. Und dann hat man festgestellt, da ist ja eine Wochenstubenkolonie. mit damals dokumentierten 8 Weibchen. Und das hat dann die Landesregierung, weil die für solche Blechsteinfledermäusegebiete ausweisen muss, zum Anlass genommen, den Mörbe nicht erweitert als FFH-Gebiet auszuweisen und mit der Begründung, dass sich dieses Gebiet ja durch ein Wochenstubenvorkommen der Blechsteinfledermaus auszeichnet. Und Sie schreiben ferner, aktuell sind nur einzelne Wochenstubenkolonien der Blechsteinfledermaus im rheinischen Teil NRWs bekannt. Die Blechsteinfledermaus befindet sich hier an ihrer nordwestlichen Verbreitungsgrenze. Also 8 Weibchen im Nördlicher Wald. Mindestens 80 Weibchen im Hambacher Wald. Trotzdem ist der Nördlicher Wald ausgewiesen worden und der Hambacher Wald nicht. Und das ist eindeutig europarechtswidrig, sowohl nach den Kriterien des Landes als auch der EU, hätte unbedingt gemeldet werden müssen und hätte auch unbedingt noch nachgemeldet werden müssen. Denn das sind keine abschließenden Gebietsmeldungen, weil es kann ja immer Erkenntniszuwachs geben, dass neue Arten irgendwo auftauchen. Das heißt, es ist eigentlich dynamischer Prozess und insofern hätte der Hambacher Wald zwingend nachgemeldet werden müssen, zumal es unzulässig ist, aus fachfremden Erwägungen auf eine Gebietsmeldung zu verzichten. Und fachfremd ist ganz klar, wenn RWE oder wer auch immer hier Braunkohle fördern will. Das hat eigentlich da in dieser ganzen Debatte gar nichts zu suchen. Das ist das Problem. Für die Steinheide-Spezialisten noch so ein kleines Schmankerl, die Steinheide ist obendrein auch noch falsch abgegrenzt worden, auch wieder unter Rücksichtnahme auf den Tagebau, weil die Bereiche dieser seltenen Lebensraumtypen dort westlich dieser roten Linie sind einfach nicht als FFH-Gebiet mitgemeldet worden, weil RWE da die Braunkohle abbaggern will. Das ist ja da die Kante gerade, wo auch die Kartbahn ist, die ja momentan auch stark diskutiert wird. Also bei korrekter auch Abgrenzung der Steinheide sähe das dort auch anders aus. Das ist im Übrigen, ohne dass ich das jetzt hier vertiefen will, eigentlich ein guter Hebel für auch dort juristisch nochmal stärker darauf einzugehen. Wir machen das in unserer Klage, wir haben es mit abgearbeitet. Jetzt komme ich zu der Klage und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Bislang war das ja alles einfach und jetzt versuche ich mal die verschiedenen Stränge, die so ein bisschen parallel übereinander, untereinander laufen, einfach chronologisch darzulegen. Hier ein Bild, Verwaltungsgericht Köln. Das war noch zu dem Zeitpunkt aufgenommen worden, als es da friedlich war. Ein paar Minuten später kam da ein Rollkommando der IG Bergbau Chemie und Energie, hat unter Verstoß gegen das Versammlungsrecht die angemeldete Versammlung dort gesprengt. War eine ziemlich üble Sache, der eine oder andere war ja dabei, das aber vielleicht nur mal am Rande. Wir haben geklagt und beziehungsweise die Klage eingereicht am 2.3.2015 beim VG Köln. Und die Klage ist eigentlich eine 2-in-1-Klage, weil wir zum einen gegen die Zulassung des dritten Rahmenbetriebsplans zur Fortführung des Tagebaus von 2020 bis 2030 klagen, sowie gegen den derzeitigen Hauptbetriebsplan, der von 2015 bis 2017 befristet war. Und letzterer, ich habe es schon mehrfach gesagt, umfasst auch ganz konkret die Maßnahmen der Waldrodung, des Baumfällens und der Rodung. Und wir greifen mit unserer Klage damit gegen den dritten Rahmenbetriebsplan die Zulassung der Bezirksregierung Arnsberg, das ist die Bergbehörde, die sind für diese Zulassung zuständig, vom Dezember 2014 an. Und dieser Geltungsbereich des dritten Rahmenbetriebsplans, den man hier abschraffiert sieht, der umfasst allein 924 Hektar und 226 Hektar Waldfläche. Der Hauptbetriebsplan, der liegt quasi in beiden Bereichen, im Geltungsbereich des zweiten Rahmenbetriebsplans noch aber auch Geltungsbereich des dritten Rahmenbetriebsplans. Und in beiden Bereichen wollte ja RWE in der Saison 2017-2018 letztendlich Tabula Rasa machen und Bäume fällen. Und unser Hauptargument, jetzt mal ganz vereinfacht, ist, dass wir gesagt haben, dass diese in Anspruch genommenen Flächen den Anforderungen an ein potenzielles FFH-Gebiet entsprechen, weshalb ihre Zerstörung aus europarechtlichen Gründen unzulässig ist. Und darüber hinaus sagen wir, dass zwingend und obligatorisch die Zulassung nur unter Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung in einem Planfeststellungsverfahren, was dann auch eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung, wo jeder seine Einwände geltend machen kann, umfasst, hätte erfolgen müssen. Dann passierte erstmal gar nichts. Das ist bei Gerichten so, die sind natürlich ganz stark überlastet, gerade die Verwaltungsgerichte, da laufen ja viele Klagen, also nicht Naturschutzklagen, das sind die Ausnahmen, dass Naturschützer dort klagen, der gehen mit unseren Klagerechten sehr bewusst um, aber das passierte erstmal gar nichts. Und das Gericht hat erstmal versucht, das machen Richter immer, das ist der erste Reflex, wenn sie eh schon zig Klagen auf dem Tisch liegen haben, ja, muss ich mich damit überhaupt beschäftigen, ist nicht vielleicht auch ein anderes Gericht zuständig, und hat versucht, das zum VG Aachen rüber zu, zum Verwaltungsgericht Aachen rüber zu schieben, weil wir bewegen uns ja genau hier, ne, Düren, Rhein-Erft-Kreis, Verwaltungsgericht Köln, Verwaltungsgericht Aachen. Wir sind aber bewusst zum, das sage ich hier unter aller Offenheit, zum VG Köln gegangen, weil wir das VG Aachen nicht gerade in allerbester Erinnerung die letzte Klage gegen Hauptbetriebsplan hatten. Letztendlich musste das Oberverwaltungsgericht dann entscheiden, und das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, ja, VG Köln, tut uns leid, ihr seid zuständig, macht mal. Und dadurch kam es dann zu Verzögerungen im ganzen Ablauf. Was auch noch wichtig ist, weil uns ja auch häufig vorgeworfen wird, warum habt ihr so lange gewartet und überhaupt, dass erst am 2. Juni des Jahres 2017 ein Gesetz zur Anpassung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes, sperriger Titel, in Kraft getreten ist, was ganz klar gesagt oder beinhaltet, dass wir nicht präkludiert sein können, sondern dass wir ein umfassendes Klagerecht haben, auch gegen Hauptbetriebsplan zu lassen. Wobei man wissen muss, die Hauptbetriebspläne kriegt sonst gar kein Mensch zu sehen. Ne? Ohne Öffentlichkeitsbeteiligung läuft das, das läuft zwischen Behörde und RWE, kein Mensch bekommt die Dinger zu sehen. Wir haben, deswegen hat auch noch nie jemand vorher gegen einen Hauptbetriebsplan geklagt. Ne? Wir haben dann erst über UIG-Anfragen dann erstmalig uns diese Anträge ja, zustellen lassen und haben die dann auch dann juristisch angegriffen.
Zwischenfrage, ist das ein Bundesgesetz oder ein Landesgesetz?
Das ist sogar ein Bundesgesetz, was basiert auf der Öffentlichkeitsbeteiligungsrichtlinie der Europäischen Union. Also wieder europäisches Recht umgesetzt in bundesdeutsches Recht, verspätet umgesetzt. Wir mussten, das ist auch noch ein Abendfüllungsprogramm, erst über eine Klage zum Europäischen Gerichtshof gehen, wir als BUND Nordrhein-Westfalen. Das war in dem sogenannten Triadel-Verfahren, als gegen das Kohlekraftwerk Lünen ging, haben damit den Weg über den Europäischen Gerichtshof bestritten, und der Europäische Gerichtshof hat klar gesagt, ja, weitreichendes Klagerecht für Umweltverbände, war auch eine bahnbrechende historischer, juristischer Erfolg von uns. Und das ist quasi die Grundlage dafür, dass wir jetzt dieses Umweltrechtsbehelfsgesetz haben. Aber damit war klar, unsere Klage kann nicht verfristet sein, sie ist zulässig, es ist dann nur noch die Frage, ob sie auch begründet ist. So, wegen dieser Frage, Zuständigkeitsfragen, ist dann der auch dieser ursprünglich für den Juni schon vorgesehene Gerichtstermin aufgehoben worden seitens des Gerichts. Also Juni hätte natürlich dann auch entsprechend noch zeitlichen Vorlauf bis zum Beginn der Rodungssaison am 1. Oktober bedeutet. Ja. Aber dadurch, dass das Gericht diesen Termin aufgehoben habe, wurde das Zeitfenster also immer enger. Wir haben das dann zum Anlass genommen, um bei der Beigeladen, RWE ist nicht unser Klagegegner, sondern das Land Nordrhein-Westfalen ist unser Klagegegner, aber RWE ist sogenannte Beigeladener, haben wir bei denen angefragt, ob sie denn nicht bereit seien, den hat für die Aufnahme der Rodungsarbeiten, die ja ab dem 1.10. geplant waren, bis zur Entscheidung über die Klage zurückzustellen. Und RWE hat sich nicht geräuspert. Wir wollten das also weiterlaufen lassen. Deswegen haben wir am 22. August einen Eilantrag an das VG Köln gestellt, auf Erlass einer, auf Erlass dieses Rodungsstoppes. Es ging dann formal um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung unserer Klage gegen den Hauptbetriebsplan. Das war damit also das weitere Klageverfahren eröffnet. Also einmal die Klage gegen den Betriebsplan, den Hauptbetriebsplan in der Hauptsache und daneben jetzt als weitere Klage das Eilverfahren, womit wir den Rodungsstopp dann erwirken wollten. Der nächste Schritt war, dass das VG Köln dann den 17. Oktober als Verhandlungstermin festgelegt hat und RWE hat dann ein bisschen eingeschwenkt und hat dann von sich aus gesagt, okay, dann erklären wir gegenüber dem Gericht und dem BUND verbindlich, dass die Rodungsarbeiten dann nicht vor dem 25. Oktober beginnen sollen. Wir sind jetzt am 13. Oktober 2017. Da hat also ganz kurzfristig vor diesem 17. Oktober-Termin das VG Köln diesen Termin wieder aufgehoben. Und begründet wurde das damit, dass noch weitere Sachverhaltsaufklärungen seitens des Gerichts auch erforderlich sei. Und daraufhin hat das Gericht dann den 21. November festgelegt. Also zweimal Gerichtstermine aufgehoben, dann den 21. November. Woraufhin dann RWE wieder gesagt hat, okay, zur Wahrung des Rechtsfriedens, wir roden dann nicht, wir verpflichten uns dazu freiwillig, aber verbindlich, vor dem 22.11. keine Rodungen durchzuführen. Dann sind wir im Ende Oktober, am 25.10., da hat das Verwaltungsgericht Köln über unseren Eilantrag entschieden und hat uns in Teilen Recht gegeben. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das Gericht hat gesagt, dass hinsichtlich der Waldflächen, die zur Rodung anstehen, die im dritten Rahmenbetriebsplan liegen, also im Rahmenbetriebsplan von 2020 bis 2030, ein Rodungsstopp gilt. Für die übrigen Bereiche haben wir aber unsere Klage abgewiesen, das heißt für den Bereich des zweiten Rahmenbetriebsplans. Begründet haben die das damit, dass ja der zweite Rahmenbetriebsplan, gegen den wir ja damals in den 90er Jahren vergeblich geklagt haben, Bestandskraft genieße und damit auch der Hauptbetriebsplan korrekt und nicht zu beanstanden sei. Während sie gesagt haben, wie wir auch argumentiert haben, dass für den Bereich des dritten Rahmenbetriebsplans, der ja erst ab 1.1.2020 überhaupt eine Bindungswirkung entfalten kann, dann natürlich nicht jetzt schon gerodet werden kann. Das hat das Gericht dann auch so gesehen. Wichtig festzuhalten ist, seit diesem Urteil ist es so, dass für alle Waldbereiche, die im Bereich des dritten Rahmenbetriebsplans liegen, ein Rodungsstopp gilt. Bis auf Weiteres, im Zweifel bis zum 01.01.2020. Das hatten wir damals in diesem Eilverfahren schon erwirkt. So, es war jetzt natürlich das Problem, dass ausgerechnet da, wo jetzt die Wochenstubenkolonie, die östliche der Bechsteine ist, neben einigen anderen zweibeinigen Waldbewohnern, dass sie da roden wollten. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. Deswegen haben wir da Beschwerde gegen diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts eingereicht. Und diese Beschwerde wurde eingereicht beim Oberverwaltungsgericht in Münster. So, das heißt, wir hatten eine noch nicht entschiedene Klage im Hauptsacheverfahren und wir haben einen Eilantrag, zu dem das VG Köln schon eine Entscheidung getroffen hat, die uns aber nicht hinreichend war, weshalb wir dagegen Beschwerde eingelegt haben beim Oberverwaltungsgericht. Dann kam es zu der mündlichen Verhandlung in Köln. Etliche von euch waren ja dabei, war ja eine sehr denkwürdige Verhandlung. Was neu war und von einigen Medienvertretern schon als fast revolutionär angesehen worden ist, war, dass die Richter gesagt haben, ja Freunde, eigentlich ist das ja vollkommen Blödsinn, was wir hier machen, den Braunkohletagebau, den braucht ja keiner und ganz Deutschland debattiert über Kohleausstieg, Könnt ihr euch nicht vor diesem Hintergrund zu einem Vergleich durchringen? Könnt ihr euch nicht einigen, sodass dieses Gerichtsverfahren überflüssig wird, sodass wir nicht entscheiden müssen über Naturschutzsachen? Dieser Vergleichsvorschlag im Gericht, der sah ja im Wesentlichen vor, also verschiedene Möglichkeiten, den Wald auszusparen, weil das Gericht offenbar der Auffassung war, da ist doch genug Spielraum für RWE, die könnten durchaus weiter buddeln, ohne den Wald in Anspruch zu nehmen. RWE hat ja immer gesagt, und tut es ja, ein bisschen weniger Vorlauf geworden, haben wir ja immer gesagt, wenn wir nicht in dieser Saison unser Planziel 70, 80 Hektar zu roden durchführen können, dann müsste der Tagebau stillstehen. Da haben wir immer schon gesagt, Leute, wir können uns viel erzählen, aber das haut nicht hin. Das heißt, die haben immer schon auf Vorrat gerodet und schaffen gerne Fakten. Das war bei der A4-Vernehmung so, dass da Fakten geschaffen wurden. Das ist jetzt immer noch so. Das hatte das Gericht auch so gesehen. Nur RWE und das Land haben ja Stantebede gesagt, es waren vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten Verhandlungspause, wo wir uns beraten haben. Nein, machen wir nicht, Vergleichsvorschlag geht nicht. Er hat da Standsicherheitsgründen und Löschungsneigungen da argumentiert und im Wohl und Wehe des Vaterlandes, dass die Lichter in Deutschland ausgehen und was auch immer. Wir hätten jedenfalls diesem Vergleich zugestimmt. Das wäre eine gute Lösung erstmal gewesen. 3 Tage später hat dann, weil es nicht zu diesem Vergleich kam, das VW Köln ein Urteil gefällt und hat unsere Klage in allen Punkten als unbegründet abgewiesen. Wie die das begründen, wissen wir noch nicht, denn die Klagebegründung, die schriftliche Klagebegründung, liegt noch nicht vor. Die ist avisiert für Mitte Februar. Das heißt, die müssen sich natürlich schon Gedanken machen, wie sie das begründen. Was ganz interessant ist, die müssen natürlich eine Klagebegründung jetzt schreiben, die all das, was nach diesem 24.11. passiert ist, ausklammert. Ne? Bin mal gespannt, wie die das hinkriegen. Wir haben jedenfalls 2 Dinge getan am 24.11. Zum einen haben wir gesagt, wir gehen in die Berufung gegen das Urteil. Und zum zweiten haben wir noch am gleichen Tag, was uns von RWE-Sprecher ja auch irgendwie vorgeworfen wurde, ich weiß gar nicht warum, haben wir beim gleichen Tag beim Oberverwaltungsgericht in Münster den Erlass einer Zwischenverfügung beantragt, um die Rodung bis zur Entscheidung im Eilverfahren zu stoppen. So. Denn wir hatten ja in der ersten, das VW Köln hat ja zum Eilverfahren entschieden, uns in Teilen recht gegeben, in anderen Teilen nicht, und dagegen hatten wir ja Beschwerde beim OVG eingereicht. Das lag jetzt also da beim OVG, war aber noch nicht entschieden, diese Beschwerde. Deswegen haben wir diesen Antrag auf Erlass einer Zwischenverfügung gestellt. Gleichwohl hat RWE das Zeitfenster dann benutzt und hat ja schon etwa 2 Hektar dann an den 2 Tagen dann gerodet. Es gab ja dann auch erste, ja, was soll ich das sagen, zarte Proteste, nein. Ging da schon richtig zur Sache im Wald, bis dann am 28.11., also am 2. Tag der Rodung, das Oberverwaltungsgericht unseren Antrag stattgegeben hat. Und ab 18 Uhr galt dann dieser Rodungsstopp. Damit sollte dann verhindert werden, das war die Argumentation des Gerichts, dass weitere Fakten geschaffen werden. Da war jetzt noch eine Frage.
Also Zeitfenster, das haben wir so verstanden, wie du auch damals gesagt hast, dass diese 2 Tage Rodungen jetzt nicht illegal waren, sondern da waren
die... Genau, weil das Oberverwaltungsgericht über unseren Antrag noch nicht entschieden hat. Ja, wir hätten uns natürlich gewünscht, die wären ein bisschen schneller gewesen, weil eigentlich in solchen allbedürftigen Verfahren darf ein Richter auch mal ein Wochenende arbeiten, aber das haben die wohl nicht gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten dann am 18 Uhr am 28.11. erstmal diesen Rodungsstopp begründet. Die schriftliche Begründung dafür ist ganz spannend, die ist nicht öffentlich, die machen wir auch nicht öffentlich, aber ich kann ein paar Dinge davon erzählen. Das Oberverwaltungsgericht hat da in seiner Argumentation durchblicken lassen, dass viele der Gründe, die wir angeführt haben in Sachen FFH, Kommissar durchaus zutreffend sein können und hat damit ein Stück weit schon, ohne schon einen Beschluss gefällt zu haben, das erstinstanzliche Urteil des VG Köln relativiert. Das heißt, die haben anders in Abweichung von der ersten Instanz eine andere Auffassung gehabt und haben deswegen unserem Antrag dann stattgegeben.
Wie verhält sich das denn mit der Rechtskraft dieser Entscheidung? Wenn ich also die Sachen einen Spruch kriege und ein Verbot, kann ich mich ja noch sagen, wann zu holen.
Die hatten wir nicht. Nochmal zur Chronologie, das war vom Ablauf schon klar. Wir hatten am 24.11. die Klage verloren.
Richtig.
So, und die haben dann am 27.11. angefangen zu roden. Und erst am 28. hat das Oberverwaltungsgericht dann unserem Antrag stattgegeben und damit hatten wir den Rodungsstopp. So, und es ging dann weiter. Was ich hier so im Zeitraffer erzähle, das klingt jetzt so übersichtlich. In diesen Wochen sind Unmengen von Schriftsätzen von uns, von der Gegenseite, von der Beigeladenen hin und her gegangen. Ne? Wir haben tausende Seiten Schriftverkehr, haben etliche Gutachten beigebracht etc. pp. Das war also eine richtig harte Schlacht im Hintergrund. Ich hatte ja vorhin mal das Bild dieses Prozessteams da gezeigt, das sind vier Leute, mit denen wir das machen. Ist zum einen der Rechtsanwalt Dirk Tesma aus Frankfurt, mit dem wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gut zusammenarbeiten und auch erfolgreich. Und das ist unser stellvertretender Landesvorsitzender Dr. Thomas Kremer-Kemper und es ist unser Biologe, Gutachter Dr. Matthias Schreiber und meine Wenigkeit. Wir machen das im Wesentlichen. So, wir hatten also jetzt den Rodungsstopp. Und gleichzeitig oder ein paar Tage später hat das Oberverwaltungsgericht dann gesagt, ja, kriegen wir nicht die Kuh irgendwie hier vom Eis und hat den Prozessbeteiligten einen Vergleichsvorschlag vorgelegt. Der beinhaltete, dass RWE Power erstmal bis zum 31. Dezember keine weiteren Abholzungs- und Rodungsmaßnahmen durchführt und dass das Land Nordrhein-Westfalen einen Sachverständigengutachten zur Frage einholt, ob die bewaldete Fläche auch im Hinblick auf das Vorkommen der Wächterfledermaus die Kriterien für ein FFH-Gebiet erfüllt. Hat dafür eine Frist gesetzt, das war der 15. Dezember. Also wer dann die Medien verfolgt hat, hat gemerkt, wir haben uns da, sage ich noch mal, verhalten positiv geäußert. Wir haben gedacht, ja grundsätzlich, Vergleich ist immer besser, als wenn es der Umwelt dient, als kein Vergleich, als sonst was. Haben natürlich gesagt und haben das dann auch letztendlich, als sich das Land Nordrhein-Westfalen und RWE überhaupt nicht äußern wollten, weder öffentlich noch sonst wie, haben wir dann auch schriftlich vorgeschlagen, ja Freunde, wir könnten uns schon grundsätzlich vorstellen, dass wir dem Vergleich zustimmen, aber eine Mindestvoraussetzung ist natürlich, dass wir den Gutachter dann einvernehmlich gemeinsam aussuchen. Kann ja nicht angehen, dass die beklagte Partei, also unser Klagegegner, sich einen Gutachter aussucht und der dann quasi dessen Votum, dessen Spruch dann allgemein akzeptiert wird. Da haben wir gesagt, also das ist die Voraussetzung, die auf jeden Fall gelten muss. Aber es kam dann gar nicht so weit, weil einen Tag später die RWE Power AG erklärt hat, Freunde, wir erkennen zwar den Vergleichsvorschlag nicht an, aber wir sichern euch eigentlich zu, dass all das, was im Vergleichsvorschlag drinsteht, von uns auch gemacht wird. Sprich, den Rodungsverzicht. Und damit hatte sich dann quasi sowohl der Vergleichsvorschlag erledigt, als eigentlich dann natürlich auch schon der Hauptbetriebsplan, dessen Laufzeit ja sowieso bis zum 31.12. gefristet. Und damit hatten wir aber jetzt erstmal einen Rodungsstopp bis zum Ende des Jahres. Und es ist ganz klar, die Motivation von RWE war, sie wollten, weil ansonsten das Oberverwaltungsgericht hätte entscheiden müssen, dieses Urteil verhindern. weil es war ja klar geworden in den Schriftsätzen des Oberverwaltungsgerichts, dass sie unserer Position offenbar zuneigen. Und das Risiko war RWE zu groß, dann ein Urteil gegen sich zu haben, was dann letztendlich auch für die nächste Instanz des Hauptsacheverfahrens natürlich ein klarer Hinweis des Gerichts wäre, wohin die tendieren. Und deswegen hat RWE quasi die Notbremse gezogen, so sehen wir das, und hat dann, dann selber quasi diesen Rodungsverzicht dann erklärt. Das war jetzt aber nur bis zum 31.12. Genau, das habe ich gerade geschlappert, ja.
Frage ich mich, RWE ist doch gar nicht der Beklagte.
Ja.
Nur Beigesetzer.
Beigeladen. Genau. Aber letztendlich geht es natürlich um RWE.
Ja, aber
geht
sowas überhaupt, dass du einfach nur beigeladen hast?
Ja, da habe ich nichts dagegen. Soll ich, da würde ich mich auch nicht beschweren. Also die RWE hat für das Eilverfahren dann die Gerichtskosten übernommen. Wobei man wissen muss, das sind ja dann die gesetzlichen Gebühren. Kein Rechtsanwalt dieser Welt arbeitet in so hochkomplexen Verfahren für die Rechtsanwaltsgebühr, die offizielle. Das ist ein Vielfaches dessen. Also von daher ist zwar nett, aber macht den Kohl auch nicht fett. Also das muss man sehen. So, das Jahr war immer noch nicht zu Ende. Wir hatten aber immerhin schon einen Rodungsstopp bis zum 31.12. dann erkämpft. Aber das Land Nordrhein-Westfalen hat ja auch gesehen, hoppala, wir haben ja ein Problem mit dieser FFH-Geschichte. Im Land Nordrhein-Westfalen heißt in diesem Fall das Energieministerium, das ja federführend ist, als auch als Bergbauministerium, also Andreas Gingrath. Ganz spannend ist, dass das Umweltministerium in den letzten Jahren, und da haben wir auch viele Dokumente, auf unsere Anfragen hin immer gesagt hat, klar, die fachlichen Kriterien für ein FFH-Gebiet haben wir verwaltet, liegen unzweifelhaft vor. Das heißt, das Land selbst hat eigentlich gesagt, ja, der hat ja recht. Die Frage war nur, ob jetzt eine Nachmeldepflicht existiert oder nicht, das ist noch ein bisschen streitig. Aber dass das Gebiet die FF als alle FFH-Kriterien erfüllt und deswegen die fachliche Eignung da als FFH-Gebiet hat, das ist eigentlich unstreitig. Vielleicht sollte der Herr Kollege Binkwart auch mal mit dem anderen Ressort ein bisschen darüber sprechen. Aber jedenfalls war ja klar, wenn wir uns durchsetzen letztendlich mit einem Urteil in diesem Hauptbetriebsplanverfahren, dann verfestigt das ein Stück weit die Rechtsprechung. Und deswegen hat dann auch das Land Nordrhein-Westfalen ein Stück weit die Notbremse gezogen und hat den derzeitigen Hauptbetriebsplan zwar verlängert, jetzt erstmal bis zum 31. März 2018, aber gleichzeitig untersagt, dass weitere Rodungen vorgenommen werden in dem Zeitraum. Damit hat das Land dann Folgendes erreicht, dass ab 1. Januar 2018 RWE weiter Kohle baggern darf. Denn ohne diese Verlängerung des alten Hauptbetriebsplans, wenn gleichzeitig nicht ein neuer Hauptbetriebsplan in Kraft gesetzt ist, hätten am 1.1. die Bagger stillgestanden, was natürlich unser Ziel war. Und so ist es so, dass die weiterbaggern können, Klammer auf, muss ich ja immer gesagt haben, ohne Rodung geht das ja überhaupt nicht, Klammer zu, aber die Rodung untersagt ist. Und da die Rodungssaison offiziell am 28. Februar endet, ist damit klar, wenn es jetzt nicht noch wie durch ein Wunder einen neuen Hauptbetriebsplan gibt, wobei das ganze FFH-Problem noch gar nicht abgearbeitet ist, von welchem Gutachter des Landes auch immer, damit haben wir also quasi erstmalig in diesem langen juristischen Kampf hier eine weitgehend rodungsfreie Saison gehabt. Das Land hat RWE Power jetzt aufgefordert, bis Mitte Februar entweder einen aktualisierten Antrag zur Verlängerung des derzeitigen Hauptbetriebsplans nochmal einzureichen oder aber einen Neuantrag für einen Hauptbetriebsplan 2018-2020. Bislang ist unseres Wissens dann noch nichts passiert und nichts gekommen. Das war also der Punkt, wo ja die eine oder andere Sektflasche darauf gemacht wurde, wo wir dann gedacht haben, okay, so, jetzt haben wir es geschafft, zumindest in diesem Jahr wird nicht gerodet. So, wie geht es jetzt weiter? Ich habe es eben schon gesagt, im Hauptsacheverfahren steht die Begründung des Urteils des VG Köln vom 24.11. noch aus. Wir haben gesagt, wir gehen in die Berufung, auch wenn quasi der Gegenstand für den Teil Klage gegen den Hauptbetriebsplan eigentlich damit erledigt ist. Da haben wir das Ziel erreicht, ne? Rodungsstopp, mehr geht in dem Bereich nicht mehr, das haben wir da. Aber wir haben ja noch die Zulassung des dritten Rahmenbetriebsplans zur Fortführung von 2020 bis 2030. Und insofern werden wir dieses Urteil nicht bestandskräftig werden lassen. Es gibt da auch noch ein paar andere, weitere interessante juristische Möglichkeiten, aber die werde ich hier mal jetzt nicht erzählen. Was jedenfalls klar ist, wenn RWE ab 1. Oktober weiter roden will, dann brauchen sie eine werkrechtliche Zulassung inklusive des Nachweises, dass dieses FFH-Problem nicht existiert, inklusive auch Rodungsgenehmigung, weil sonst haben wir wieder das Gleiche. Und es ist natürlich logisch, bislang hat sich natürlich an der Faktenlage nichts geändert. Wir sind also wild entschlossen, wenn es eine neue Hauptbetriebsplanzulassung geht, nach Möglichkeit dann auch da wieder in den juristischen Clinch zu gehen. Das ist also eine spannende Geschichte. Und wir waren natürlich auch sonst nicht untätig. Wir haben mal abschätzen lassen, wie lange könnte denn RWE Power noch weiter buddeln, ohne weitere Rodungen durchführen zu müssen. Und wir kommen auf einen Zeitraum von 4 bis 6 Jahren. Also nochmal zum Rekapitulieren. RWE hat immer gesagt, ohne Rodung, Tagebau steht still. Das hat das Gericht ja dann nicht mitgemacht. Mittlerweile sagen sie offiziell, so 2 Jahre wäre möglich, aber nach unseren Berechnungen sind das deutlich mehr. Und das ist genau der Zeitraum, wo jetzt eigentlich mal endlich die Politik gefordert wäre, mit dem Kohleausstieg noch ein bisschen in die Dusche zu kommen. Also das, was ja jetzt in Berlin auch verhandelt wird. Das ist der Stand in Sachen Rahmenbetriebsplanzulassung, Hauptbetriebsplanzulassung. Wir haben natürlich noch eine andere Baustelle und auch diese Baustelle haben wir seit dem Jahre 2015, weil die RWE Power AG ja dann bei der Bezirksregierung Arnsberg die sogenannte Abtretung, Grundabtretung unseres Grundstücks da im Bereich des Tagebaus nördlich der alten Trasse der AfD bei Gärtenbahn beantragt hat. Wir halten diesen Eingriff in das grundgesetzlich garantierte Eigentumsrecht von uns wegen entgegenstehender Allgemeinwohlbelange für nicht zulässig, für verfassungswidrig und setzen uns zur Wehr mit vielen Schriftsätzen bislang. Was noch nicht passiert ist, ist, dass der sogenannte Grundabtretungsbeschluss gekommen ist, der uns also enteignet. Wir haben aber schon angekündigt und werden das auch in aller Konsequenz machen, wenn die uns enteignen für den Tagebau Hambach, dann werden wir auch dagegen zu Felde ziehen, beziehungsweise vor Gericht ziehen. Wir haben das ja schon einmal erfolgreich durchexerziert. Ihr werdet euch erinnern, wir hatten ja auch ein Grundstück im Tagebau Garzweiler, was ja dort auch zwangsenteignet wurde, was dann auch als wir quasi unser eigenes Grundeigentum besetzt hatten, dann von der Hundertschaft der Polizei haben sie uns da ja runtergeschleppt von unserem Grundstück, obwohl die Klagen gegen diesen Grundabtretungsbeschluss noch liefen. Dann wurde dieses Grundstück gerodet, es wurde in ein 200 Meter tiefes Loch verwandelt und 2013 haben wir letztendlich erfolgreich eine Verfassungsbeschwerde bestritten. Das war auch ein historischer Erfolg. Die Grundabtretung des BUND wurde für verfassungswidrig erklärt, nur war da schon ein 200 Meter tiefes Loch. Das vielleicht nur so als kleiner Eindruck, wie das Bergrecht gestrickt ist, wie anachronistisch, wie undemokratisch es ist. Und deswegen sagen wir, dieses Bundesberggesetz, das gehört auch endlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Das sind die juristischen Sachen. Und weil es wahrscheinlich einige Leute hier auch interessiert, es geht ja auch nochmal um die Fledermäuse. vielen Waldspaziergängern und Bewohnern ist ja aufgefallen, dass dann auf einmal dort die RWE-Truppen beauftragte Gutachter losliefen und diese Fledermausbäume, die ja Quartierbäume, die ja immer schön markiert sind, aufgesucht hat, um da die potenziellen ja, Fledermausquartiere, also in erster Linie Baumhöhlen und dergleichen Astgabelungen, dann zu versiegeln mit diesen Folien. Das ist eine Vorgabe der Naturschutzbehörden, denn die haben, RWE hat entsprechende artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung beantragt, weil eigentlich das natürlich auch die Zerstörung dieser Quartiere und damit die Gefährdung der Population ein ganz klarer artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand ist. Aber die willfährigen Behörden haben quasi eine Ausnahmegenehmigung erteilt und die sieht vor, dass vor den Rodungen die potenziellen Baumhöhlen kontrolliert wird, da wird mit dem Endoskop reingeschaut, ob da Fledermäuse drin sind und wenn nein, dann werden die versiegelt. Das soll das Ziel haben, dass da nicht Fledermäuse drin sitzen werden, die mit der Kettensäge kommen, weil das wäre nämlich verboten. Das ist ein bisschen schwer nachvollziehbar und ein bisschen schizophren, ist aber eigentlich eine Maßnahme, die dem Schutz der Tierarten dient. Und wir hatten ja mehrfach die Gelegenheit, uns das anzuschauen, auch dankenswerterweise mit Unterstützung der Waldbewohner sind wir ja da mal durchgegangen, haben auch mit der Wärmebildkamera mal geschaut. Also wir haben große Zweifel daran überhaupt, dass diese Maßnahmen überhaupt funktioniert, weil etliche dieser ja, Versiegelungen waren ja schon wieder von nachweislich von Tieren auch wieder geöffnet worden. Wir haben auch ganz klare Indizien dafür, dass offenbar doch auch Tiere drin in der Bruthöhle saßen und Schwierigkeiten hatten rauszukommen, was auch wieder ein datenschutzrechtlicher Verbotstatbestand ist. Also diese Maßnahme ist unseres Erachtens auch wenig wirksam, aber hier fehlt auch die Rechtsgrundlage. Das ist schlichtweg nicht statthaft. Deswegen haben wir schon jetzt, weil wir den Wohnungsstand haben. Deswegen haben wir am 28.11. schon des letzten Jahres bei der Naturschutzbehörde beantragt, dass wegen des erzielten Wohnungsstopps alle Versiegelungen zu entfernen sind. Und ich war vorhin noch ein paar Stunden im Wald, es ist definitiv so, dass sie das nicht gemacht haben bislang. Ich weiß nicht, warum die da so lange brauchen. Eine Begründung war ziemlich bemerkenswert, weil die Behörde sagte, ja, sie müsste erst Rücksprache mit RWE nehmen. Fand ich schon wieder bezeichnend. Das zeigt, wie eng das Verflechtungen zwischen Behörden und RWE sind. Als Naturschutzbehörde muss ich eigentlich da das Recht exekutieren und nicht erst vorher RWE fragen, was die denn davon halten. Also da sind wir aber dran an dem Thema und überlegen wir uns jetzt auch noch weitere Schritte. Und damit bin ich durch und danke für die Geduld.